Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Dreifachkatastrophe in Japan, heute vor 10 Jahren. Erdbeben, Tsunami und Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima. Gleich ein Rückblick unserer Japan-Korrespondentin. In Deutschland folgte ziemlich zügig der Einstieg in den Ausstieg. Jetzt will die Bundesumweltministerin diesen Weg vollenden. Atomkraft in Frankreich, was hat sich dort verändert? Warum Klimaerwärmung und Corona häufiger Erkrankungen nach Zeckenbissen nach sich ziehen, klären wir auch. Und im Verbrauchertipp geht es um die Frage, wann in der Arztpraxis ein Ausfallhonorar fällig wird.
Es ist eine vorliegende, allgemeine, menschliche und auch wissenschaftliche Erkenntnis, dass die Schwächen der Kernenergie da sind und auch nicht mit dem Ziel, ein anderes Menschheitsproblem damit auch lösen zu wollen, nämlich die Erderwärmung abzudämpfen, zu rechtfertigen sind. Wir sehen übrigens gerade in diesen Tagen, dass die Finanzmärkte und die Finanzunternehmen, und zwar die größten der Welt, darauf setzen, auf klimaverträgliche und nachhaltige, saubere Energie. Und darum ist das ökologisch und ökonomisch-technologisch eine riesige Chance.
Soweit der ehemalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen von der CDU über den deutschen Atomausstieg. Heute Morgen äußerte er sich in unserem Programm. 2,4 Milliarden Euro sollen die 4 Energiekonzerne vom Bund als Entschädigung erhalten, weil ihnen wegen des Ausstiegs Gewinne entgehen und sie Investitionen nicht mehr nutzen können. Wenige Tage nach der Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima setzte die Bundesregierung die kurz zuvor vereinbarte Laufzeitverlängerung für deutsche Atommeiler aus. Diese in kürzester Zeit vollzogene Kehrtwende in der Atompolitik ist also unmittelbar mit den Ereignissen in Japan heute vor 10 Jahren verknüpft. Katrin Erdmann zeichnet die dramatischen Vorfälle von damals nach.
14.46 Uhr, 11. März 2011. Der Nachrichtenraum des Lokalsenders Fukushima TV. Die Bildschirme wackeln, Mitarbeiter verstecken sich unterm Tisch. Draußen brechen Straßen auf. Aus manchen Häusern fallen Bruchstücke herab. Deutschland wacht gerade auf. Japans Osten wird von dem schwersten Beben seiner Geschichte heimgesucht. Auch der Deutsche Jürgen Oberbäumer merkt sofort, das ist keines der üblichen Beben. Stärker, länger. Der heute 66-Jährige lebt rund 30 Kilometer südlich des Kernkraftwerks Fukushima. Damals unterrichtet er gerade eine Englischschülerin.
Hier stand mein Auto auf dem Parkdeck, da bin ich hin. Das war ungefähr 5 Minuten nach dem Beben. Also zwischendurch haben wir noch oben in der Schule alles ein bisschen klar gemacht. Ein Fenster war geborsten, das haben wir überklebt. Sie hatte ein großes Aquarium gehabt, das umgekippt war oder geborsten. Die Fische sind da alle verstorben, erstickt. Das habe ich gar nicht bemerkt. So war man irgendwie in der Wahrnehmung auch eingeschränkt, nicht?
Er springt ins Auto, will nach Hause fahren zu seiner Frau. Ein Handy hat er damals noch nicht. Im Radio wird bereits vor dem Tsunami gewarnt.
Ich fahre immer schnell, aber dann war man... Wie ein Roboter bin ich gefahren. Ich habe das eigentlich gar nichts mehr registriert. Ich wollte nur nach Hause.
Er schätzt ab, wo der neuralgische Punkt liegt, um dem Tsunami zuvorzukommen. Er schafft es. Im Haus angekommen ist von der Ehefrau keine Spur. Er zögert nicht und greift die wichtigsten Sachen.
Wir gehen jetzt die Treppe hoch, die ich damals mit meinem kleinen Rucksack und Wertsachen auf dem Rücken auch gegangen bin. Dies ist ein Hügelchen über meinem Haus. Da ist ein kleiner Tempel, den ich gut kannte. Und das war meine Idee. Okay, gehst da mal rauf, da bist du sicher.
Eine richtige Entscheidung des Ostwestfalen aus dem Kreis Herford. Auch einige Japaner haben dort Zuflucht gesucht. Durch die Bäume kann man das Meer sehen. Alle gucken ängstlich dorthin. An vielen Orten an der Ostküste heulen die Sirenen und warnen vor dem Tsunami. Nicht alle haben so viel Glück wie der Deutsche. Der Tsunami wird insgesamt etwa 20.000 Menschen in den Tod reißen. Tausende müssen ihre Heimat verlassen. Auch im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi spielen sich derweil dramatische Szenen ab. Der komplette Strom in den 3 Reaktoren, die zurzeit am Netz sind, fällt aus. Mitarbeiter von TEPCO haben die Szene nachgestellt. Sie sind völlig überfordert. Eine solche Situation haben sie nie simuliert. Radioaktivität tritt aus. Alle Häuser im Umkreis von 3 Kilometern, dann von 10, werden evakuiert. Japans damaliger Regierungschef, der Demokrat Naoto Kan, fliegt direkt am nächsten Morgen zum Atomkraftwerk. 4 Tage später sagt er auf einer Pressekonferenz:
Nach den Wasserstoffexplosionen in Block 1 und 3 steht Block 4 in Flammen. Die Radioaktivität in der Umgebung ist ziemlich hoch.
Der Evakuierungsradius wird auf 20 Kilometer ausgeweitet. Betroffen sind 160.000 Menschen. Insgesamt kommt es in Fukushima zu 3 Kernschmelzen. In Deutschland wird die Katastrophe der Anfang vom Ende der Atomkraft sein. In Japan nicht. Den deutschen Jürgen Oberbäumer, der über die Katastrophe mehrere Bücher geschrieben hat, ärgert das bis heute.
Japan hat damals eine große Chance gehabt. Kahn wollte raus aus der atomaren Energiegewinnung. Und Japan hätte die Chance gehabt, wirklich ein Pionier zu sein für was anderes und irgendwie erneuerbare Energien oder irgendwie was Gutes zu machen. Was passiert ist, ist genau das Gegenteil.
Die Liberaldemokraten, die mit Ausnahme zur Zeit der Katastrophe durchweg das Land regieren, sind eng verzahnt mit der Atomindustrie. Und das ist aus Sicht Oberbäumers der Grund für eine bis heute mangelhafte Aufklärung.
Es wird immer noch als Unfall dargestellt. Es wird nicht versucht, wirklich der Sache auf den Grund zu gehen. Was ist da passiert? Ist wirklich allein der Tsunami schuld oder hat nicht schon das Erdbeben wichtige Leitungen zerstört?
Wäre Letzteres nämlich der Fall gewesen, so Oberbäumer, müsste man im erdbebengefährdeten Japan noch mal ganz anders diskutieren.
Katrin Erdmann aus Tokio. Atomkraft, ja bitte. Brauchen wir Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel? So heißt am kommenden Samstag das Thema in der Streitkultur hier im Deutschlandfunk ab 17.05 Uhr. Atomkraft, nein danke, so hieß es viele Jahre lang auf Demonstrationen. Aber erst nach dem, was in Fukushima passierte, ging alles ganz schnell. Und heute legte Bundesumweltministerin Svenja Schulze in Berlin ihren 12-Punkte-Plan zur Vollendung des Atomausstiegs vor. Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Deutschland ist auf dem Weg, aus der Atomkraft auszusteigen. Bis Ende des Jahres gehen Grunde, Grundremmingen C und Brockdorf vom Netz. Die letzten Meiler Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 folgen bis Ende des kommenden Jahres. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze sieht Deutschland damit auf einem guten Weg.
Wir haben den jahrzehntelangen gesellschaftlichen Großkonflikt um die Atomenergie befriedet und gemeinsam damit auch einen neuen Start in eine Endlagersuche ermöglicht. Und wir haben ein deutliches Plus an Sicherheit geschaffen, denn mit dem Ausstieg werden die letztlich nicht beherrschbaren Risiken schrittweise minimiert, zumindest hier in Deutschland.
Um den Atomausstieg aber tatsächlich zu vollenden, sind aus Sicht des Umweltministeriums weitere Schritte nötig, die Schulze heute in einem 12-Punkte-Plan präsentierte. Ganz entscheidend dabei die Schließung der deutschen Atomfabriken.
Unser Atomausstieg ist nicht mit der Produktion von Brennstoff und Brennelementen für Atomanlagen im Ausland vereinbar.
Es geht um die Urananreicherungsanlage in Gronau sowie die Brennelementefabrik in Lingen. Hier werden Elemente für Leichtwasserreaktoren produziert, vor allem für den Export ins europäische Ausland. Dort kommen die Brennelemente auch in grenznahen Reaktoren wie Tihange zum Einsatz. Immer wieder klagen deutsche Bürgerinnen und Bürger wegen Sicherheitsbedenken. Union und SPD hatten sich zwar im Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Fabriken zu schließen, bisherige Vorstöße waren aber gescheitert. Über Exportverbote sei dies nicht rechtssicher machbar, so Umweltministerin Svenja Schulze.
Der einzig rechtssichere Weg ist eine Entschädigung von solchen Anlagen. Das war jetzt in dieser Regierung nicht möglich, das weiter zu diskutieren. Das muss aber der Weg sein.
In der letzten Woche hatten sich die Bundesregierung und die Atomkonzerne nach jahrelangem Ringen auf die Höhe der Entschädigungen für den Atomausstieg geeinigt. 2,4 Milliarden Euro. Und auch die Suche nach einem Endlager schlägt mit jährlichen Kosten zu Buche.
30.000 Generationen werden sich jetzt um den Müll kümmern müssen. Das ist also eine sehr, sehr teure Technologie. Und sie ist alles andere als nachhaltig. Es gibt wesentlich günstigere, wesentlich sicherere und nachhaltige Energietechnologien, mit den erneuerbaren Energien, also mit der Energie aus Wind und Sonne.
Im vergangenen Jahr wurden 45% des Strombedarfs in Deutschland aus erneuerbaren Energien gedeckt. Deutlich mehr als beim Atomausstieg vor 10 Jahren angepeilt. Energie aus Atomkraft deckt derzeit 11% des Strombedarfs. Um diesen Wegfall und den zeitgleichen Wegfall der Kohle zu kompensieren, sind aus Sicht des Umweltministeriums weitere Anstrengungen nötig.
Wir müssen doppelt so schnell sein. Das Ausbauziel 65%, was wir heute haben, das reicht nicht. Wir müssen mindestens 100 Terawattstunden noch drauflegen, das heißt doppelt so ambitioniert sein, wie wir heute sind.
Auch die Denkfabrik Agora Energiewende hatte zuletzt einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze gefordert. Einer Renaissance der Atomkraft zum Schutze des Klimas erteilte die Umweltministerin heute eine Absage. Zuletzt hatte etwa Bill Gates dafür geworben und auch US-Präsident Joe Biden möchte neue Reaktorgenerationen zur CO2-Reduktion einsetzen. Für die Umweltministerin keine Option.
Technisch sind diese Konzepte alter Wein in neuen Schläuchen und beruhen auf Ansätzen, die bereits vor Jahrzehnten entwickelt wurden, sich aber in der Praxis aufgrund gravierender und ungelöster Probleme nicht durchsetzen konnten.
Viele kleine Reaktoren seien zudem ein Sicherheitsrisiko, etwa als Angriffsziel für terroristische Organisationen. Auch um in diesen technologischen Debatten nicht den Anschluss zu verlieren und sich europäisch wie auch international für hohe Sicherheitsstandards und Ausstiegsperspektiven stark zu machen, setzt Schulze darauf, Kompetenzen im Bereich der Nukleartechnologie zu erhalten, das heißt auch weiterhin auf Forschung und Nachwuchsentwicklung zu setzen.
An Katrin Büsker über den 12-Punkte-Plan der Bundesumweltministerin zur Vollendung des Atomausstiegs. Vollkommen andere Schlüsse hat Frankreich aus den Ereignissen in Fukushima gezogen. Der größte Teil der Stromproduktion stammt nach wie vor aus Kernkraftwerken. Nun soll sogar die Laufzeit der ältesten Reaktoren des Landes von 40 auf 50 Jahre verlängert werden. Das besagt eine Stellungnahme der französischen Atomaufsicht ASN. Bedingung ist allerdings, dass einige der alten Meiler zuvor repariert werden. Svenja Schulze hält das für den falschen Weg. Es gebe technische und wirtschaftliche Grenzen der Nachrüstbarkeit, so die Bundesumweltministerin. Die Atomkraft in Frankreich 10 Jahre nach Fukushima. Christina Erdkönig meldet sich aus Paris.
Frankreich setzt weiter auf die Atomenergie. Gut 70% des Stroms kommt nach wie vor aus Kernkraftwerken. Viele Franzosen sehen das ganz pragmatisch, wie der 27-jährige Maxence Leleu aus Paris. Ich denke, dass heute die Atomkraft in Frankreich absolut notwendig ist. Wir haben auch viele Kraftwerke. Das trägt auch zu unserer Unabhängigkeit bei von Ländern wie Russland oder anderen Ländern, was die Versorgung mit Elektrizität angeht. Unabhängig sein von anderen Ländern, das war auch die Devise aller Regierungen der Nachkriegszeit in Frankreich. Ob konservativ oder sozialistisch, keine hat jemals an der Kernkraft gerüttelt. Frankreich und seine Atomkraftwerke, das ist eine lange Geschichte, weiß auch der Bürgermeister von Fessenheim im Elsass, Claude Brender. In Frankreich haben wir eine Kultur der Atomenergie, die sehr alt ist. Sie geht noch auf die Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zurück um 1945. General de Gaulle wollte diese Energie als Wirtschaftszweig vorantreiben, diese Energie der Zukunft. Ich sehe sie übrigens immer noch als die Energie der Zukunft an. Im Gegensatz zu Deutschland oder anderen Ländern wurden Franzosen seit Jahrzehnten in dieser Kultur groß, wo Atomkraft einfach selbstverständlich ist. Nach Schätzungen hängen an der französischen Nuklearwirtschaft über 2000 Unternehmen und insgesamt rund 200.000 Arbeitsplätze. Jetzt gibt es noch in Frankreich 56 Reaktoren. Die Organisation Negawatt, die für ihre fundierten Studien rund um das Thema Energie bekannt ist, zieht eine nüchterne Bilanz, was die Sicherheit angeht. Ihr Sprecher Yves Marignac. Die Bilanz fällt insgesamt nicht sehr beruhigend aus. Das Energieunternehmen EDF hat Probleme, die Anlagen zu warten und auf den neuesten Stand zu bringen. Der Zustand der Atomkraftwerke scheint sich im Moment eher zu verschlechtern. Für Greenpeace Frankreich stellt nach der Abschaltung von Fessenheim das Atomkraftwerk Tricastin in Südfrankreich das größte Sicherheitsrisiko dar. Nach Fukushima habe der Konzern EDF vor allem dort seine Sicherheitsstandards nicht verbessert, sagt Greenpeace-Sprecherin Cécile Genot. Die EDF ist völlig überfordert. Sie können die Atomkraftwerke nicht modernisieren, wie es notwendig wäre. Alles, was man sich nach Fukushima vorgenommen hat, wurde noch nicht umgesetzt. Wir sind sehr beunruhigt darüber, dass das Unternehmen EDF da so unfähig ist. Trotzdem prüft die französische Regierung schon den Bau weiterer Atomkraftwerke. Aber erst einmal muss Flamanville an den Start. Der Reaktor in der Normandie ist seit Jahren im Bau und immer wieder kommt es zu Verzögerungen. Das AKW dort wird auch das Milliardengrab genannt, weil sich die Kosten für den Bau laufend erhöht hatten. Ende 2022 soll Flamanville endlich in Betrieb gehen, 10 Jahre später als ursprünglich geplant.
Frankreich setzt also nach wie vor auf die Kernkraft als tragende Säule bei der Stromversorgung des Landes. Verglichen mit dem winzigen Virus, das uns seit einem Jahr in Atem hält, sind sie riesig. Zecken. Blutsauger also, die einen im Wald, auf Wiesen oder im Garten überfallen können. Sollten sie dabei Krankheitserreger übertragen, kann das gravierende Folgen haben. Und das passiert immer häufiger, Stichwort Klimaerwärmung, und hat auch eine Verbindung zu Corona, Stichwort Urlaub zu Hause. Gestern veranstaltete die Universität Stuttgart-Hohenheim eine digitale Pressekonferenz zur Zeckenforschung. Thomas Wagner hat sie verfolgt.
Immer diese Blutsauger. Professor Ute Mackenstedt, Expertin für Parasitologie an der Universität Hohenheim bei Stuttgart.
Man muss sagen, dass die Zecke Blut saugt in jedem Stadium. Das heißt also, das Weibchen legt Eier, dann schlüpfen daraus die Larven und diese Larven suchen sich Wirte. Und das können zum Beispiel dann die Nagetiere sein. Und an diesen Nagetieren können sich diese Zecken eben halt mit den FSME-Viren auch infizieren.
FSME, das steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis, eine tückische Virenerkrankung, die, wenn eine infizierte Zecke beim nächsten Biss einen Menschen erwischt, beim Betroffenen schwere Krankheitssymptome verursachen kann. Und die reichen von Kopfschmerzen bis hin zu Lähmungen sowie Sprachstörungen. FSME gilt als spezielle Form der Hirnhautentzündung, die nach Angaben der Uni Hohenheim für 1% der Patienten tödlich endet. Das Problem, die Fallzahlen gehen deutlich nach oben.
2020 war ein absolutes Rekordjahr seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2001. Wir hatten in Deutschland über 700 Erkrankungsfälle. Ich habe momentan bestätigt 705. Das ist eine Situation, die allerdings nicht nur in Deutschland so war, sondern auch in den benachbarten Ländern, und zwar in den südlich benachbarten Ländern.
So Professor Gerhard Dobler, Leiter des Nationalen Konsiliarlabors für FSME-Erkrankungen am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Über 700 Fälle im vergangenen Jahr deutschlandweit, nach 583 Fällen 2 Jahre zuvor. Das ist für die Experten Anlass genug, Ursachenforschung zu betreiben. Gerhard Dobler sieht hier unter anderem einen Zusammenhang zur Corona-Pandemie im vergangenen Jahr. Betroffen nämlich seien häufig
Personen, die nicht geimpft sind, nicht ausreichend geimpft sind, die aufgrund, und jetzt kommt eben diese besondere Situation im Jahr 2020, aufgrund der Corona-Situation sich vermehrt im heimischen Regionen in der Natur aufgehalten haben und sich dort infiziert haben, was möglicherweise nicht in diesem Falle passiert wäre, wenn die Corona-Situation nicht so gewesen wäre. Dann wären die eben im Sommer den Urlaub wohin gefahren, wo kein Risiko bestanden hätte.
Will heißen, Urlaub machen zu Hause bedeutete für viele auch Urlaub machen dort, wo Zecken auf die Urlauber im eigenen Land geradezu gewartet haben. Dies, so Dobler, erkläre aber nur die kurzfristige Komponente des Anstiegs bei den FSME-Infektionen. Langfristig befördere vor allem der Klimawandel die Zeckenpopulation und damit die FSME-Infektionshäufigkeit. Zecken fühlen sich im Warmen am wohlsten und am hungrigsten. Und warm werde es, so Gerhard Dobler, im Jahresverlauf immer früher.
Also etwa 3 Wochen früher als noch im Jahr 2000 tritt die FSME jetzt, wird sie früher gemeldet, das heißt, tritt sie auch früher auf. Und das ist sicherlich ein Effekt der Änderung des Klimas in den letzten 20 Jahren hier in Deutschland.
Höhere Temperaturen sind nach Ansicht der Forscher auch noch für einen weiteren Effekt ausschlaggebend. Immer häufiger wird hierzulande eine neue Zeckenart beobachtet, die Hyalomna, die eigentlich in Afrika, Asien und Südeuropa zu Hause ist. Zeckenexpertin Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim.
Es scheint so zu sein, dass durch die Bedingungen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, mit hohen Temperaturen und sehr langen Trockenperioden, dass es für diese Zecke günstig ist, ihre Entwicklung in Deutschland, wenn sie zum Beispiel mit Zugvögeln nach Deutschland reingebracht worden ist, dann erlauben es ihr diese Wetterbedingungen offensichtlich häufiger, sich zu einer adulten Zecke, einer erwachsenen Zecke zu entwickeln.
Allerdings, die exotische Hyalomna-Zecke überträgt nach bisherigem Kenntnisstand das gefährliche FSME-Virus nicht.
Aber sie ist in der Lage, andere Krankheitserreger zu übertragen. Etwa bei der Hälfte dieser Hyalomna-Zecken diese Rickettsie, die ein Erreger des Zeckenfleckfiebers ist.
Thomas Wagner berichtete über den aktuellen Stand der Zeckenforschung an der Universität Stuttgart-Hohenheim.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer zu einem vereinbarten Arzttermin nicht erscheint und auch nicht rechtzeitig absagt, riskiert, eine Rechnung zu bekommen. Eine Rechnung von der Praxis, die den Termin freigehalten hat. In welchen Fällen ein solches Ausfallhonorar gerechtfertigt ist und wann nicht, hat Daniela Siebert recherchiert.
25 Euro Ausfallhonorar möchte eine Berliner Hautärztin, wenn ein Termin nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt wird, damit sie einen Ersatzpatienten bestellen könne, wenn man nicht kommt. Eine entsprechende Einverständniserklärung sollen Patienten noch im Wartezimmer beim Erstbesuch bei ihr unterschreiben. Andere Ärzte formulieren ähnliche Forderungen. Die Beträge für die gewünschten Ausfallhonorare bewegen sich meist zwischen 25 und 150 Euro. Solche Regelungen seien inzwischen weit verbreitet, beobachtet Rechtsanwältin Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und ja, sie seien grundsätzlich zulässig und legitim.
In bestimmten Fällen dürfen Ärzte Ausfallhonorare nehmen.
In Frage komme das aber nur, wenn konkrete Termine individuell vergeben werden, in sogenannten Bestellpraxen. Nicht bei offenen Sprechstunden, wo man spontan hingehen kann und sich in die Warteschlange einreiht. Allerdings gelten auch bei persönlichen Terminen Bedingungen, damit eine solche Regelung greifen kann. Etwa muss sie den Patienten vorab mitgeteilt werden.
Das ist nicht ganz klar geregelt. Es ist unterschiedlich. Also die allermeisten machen es in schriftlicher Form mit einer gesonderten Vereinbarung, die man unterschreiben muss. Es wird aber auch teils ausreichend angesehen, wenn es auf dem Terminzettel mit aufgedruckt ist.
Es sei auch zulässig, ein Ultimatum zu setzen, bis wann ein Termin spätestens abgesagt werden müsse. Üblich seien dafür 24 bis 48 Stunden. Allerdings gibt es durchaus Varianten, die eine solche Vereinbarung zum Ausfallhonorar unwirksam werden lassen.
Wenn es um allgemeine Geschäftsbedingungen sich handelt, sind ja bestimmte Kriterien auch zu beachten, ob die Summe entsprechend ist und was auch der Grund für den Ausfall war. Und es kann durchaus sein, dass zum Beispiel der Arzt in seiner Abrechnung eigene Ersparnisse wie Verwaltungsaufwand, den er in der ausgefallenen Zeit durchführen konnte, nicht mit ins Kalkül gezogen hat.
Berücksichtigen müssten die Ärzte üblicherweise auch die genauen Gründe für das Versäumen eines Termins. Das gibt den Patienten die Chance, eine Zahlung abzuwenden, wenn sie persönlich keine Schuld für den Ausfall tragen. Ein typisches Beispiel ist ein Urteil des Landgerichts Berlin zu einem Streit zwischen einer Zahnärztin und einem Privatpatienten. Der hatte zwei Termine bei ihr ausfallen lassen, den ersten gar nicht abgesagt, den zweiten nur ganz kurzfristig per Fax. Das Gericht gab dem Mann am Ende recht, dass er die geforderten 105 Euro dafür nicht zahlen müsse, da die Ärztin ihm in ihrer Formularvereinbarung keine Möglichkeit gelassen habe, sich zu entlasten. Damit werde er unangemessen benachteiligt. Bei den Fällen, die bislang von Gerichten entschieden wurden, gibt es jedoch keine einheitliche Linie, wer am Ende recht bekommt. Rechtsanwältin Petra Müller-Lüdecke empfiehlt Ärzten auf der Internetseite Advogarant, das Ausfallhonorar auf Basis des durchschnittlichen Kostenfaktors der Praxis zu berechnen, weil das von Gerichten positiv aufgenommen werde. Zitat:
Üblicherweise ist der durchschnittliche Kostenfaktor geringer als das Honorar einer umfangreichen Behandlung, aber wesentlich einfacher und ohne großartige Berechnung im Einzelfall nachzuweisen.
Mögliche juristische Auseinandersetzungen hat auch Verbraucheranwältin Sabine Wolter im Blick, wenn sie rät, möglichst immer die Schriftform zu nutzen, wenn man einen Arzttermin absagt.
Zur eigenen Absicherung sollte man es schriftlich machen, sollte eine E-Mail hinschicken oder vielleicht auch ein Fax, je nachdem, was man hat. Dann hat man eine schriftliche Bestätigung und kann im Notfall auch argumentieren, ich habe ja rechtzeitig abgesagt.
Der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. Morgen gehen EU-Parlament und EU-Mitgliedstaaten in die vierte Verhandlungsrunde zum EU-Klimagesetz. Der Präsident des Naturschutzbundes NABU, Jörg-Andreas Krüger, kommentiert: Morgen gilt es, die monatelangen Verhandlungen für ein neues EU-Klimaziel endlich zu einem guten Ergebnis zu führen. Für wirksamen Klimaschutz wäre eine Emissionsminderung von mindestens 60% notwendig, so wie das auch das EU-Parlament fordert. Hausärzte, Hotspots und die Impfreihenfolge. Damit geht es gleich weiter in den Informationen am Mittag. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.